Ja, ich bin Matthias Matoschik und vielleicht eher bekannt unter Matu hier. Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt mittlerweile, ich möchte heute ein bisschen was über DE-Mail erzählen. Man spricht es tatsächlich DE-Mail und nicht D-Mail oder D-Mail oder so. War nicht ganz so leicht, das rauszufinden, was da offiziell ist, aber offensichtlich ist es so, einer der Provider hat es so veröffentlicht, also dass man das als DE-Mail spricht. Ja, warum mache ich den Vortrag? Ich habe vor einiger Zeit, als ich davon erfahren habe, ganz viele Leute gefragt, ja, kennst du dich damit aus? Ich würde gerne mal wissen, was das eigentlich ist. Kann man das verwenden? Ist das sicher? Und ich habe von niemandem irgendwie wirklich ja, da qualifizierte Antworten bekommen können. Also es hat sich einfach niemand damit ausgekannt. Niemand wusste, was ist DE-Mail, wie funktioniert das, was kann man damit überhaupt machen. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, das kann so nicht sein, das betrifft verdammt viele Leute und da sollte man vielleicht schon ein bisschen drüber was wissen. Ja, wenn ihr Fragen habt während des Vortrags, meldet euch am besten sofort und fragt nach. Ihr dürft gerne fragen. Eine Diskussion würde ich gerne eher Richtung hinten verschieben. Also wenn ihr jetzt irgendwie selber eure Meinung dazu äußern möchtet, wenn das jetzt direkt zu einem Punkt gerade super passt, dann ist es natürlich auch kein Problem. Aber den großen Teil möchte ich gerne am Ende machen, damit eben die meisten auf einem ähnlichen Stand sind, weil ich bin mir sicher, dass hier jetzt im Moment nicht alle gleich viel über die E-Mail wissen. Okay, ja, was will ich machen? Erstmal möchte ich ein bisschen sagen, ja, wozu ist das überhaupt, warum macht man überhaupt so etwas wie die E-Mail? Dann, was ist das? Wie funktioniert das? Ein bisschen zur Sicherheit, wie die Sicherheit, also wie das vorgesehen ist, die Sicherheit zu, ja, zu sichern und am Ende die Kritikpunkte ansprechen, die es gibt. Erstmal möchte ich aber gern wissen, wie das bei euch im Moment schon ist, wie viel ihr schon darüber wisst und wie ist es, wer hat vor diesem Vortrag schon mal was von der E-Mail gehört, überhaupt einfach nur irgendwas darüber gehört? Okay. Ja? Okay, Tobi fragt, ob das das Angebot der Post ist oder das der Bundesregierung. Die DE-Mail ist von der Bundesregierung, ist ausgedacht vom Bundesministerium des Innern. Und es gibt ein ähnliches Produkt bei der Deutschen Post, die versuchen, so etwas Ähnliches zu machen. Habe ich auch ein bisschen was dazu. Okay, wer hat vom E-Postbrief schon gehört? Okay, nicht mehr ganz so viel, also DE-Mail fast alle. Gut, wer weiß, was man mit DE-Mail machen kann? Fast niemand mehr. Okay, dann erübrigt sich die letzte Frage, glaube ich, sowieso. Ja, was soll das Ganze? Was soll das Ganze? Heutzutage ist einfach so, ein riesiger Teil der Kommunikation läuft schon übers Internet, über E-Mail zurzeit und das ist einfach ein Ansatz der Bundesregierung, die Gesellschaft in dieses neue digitale Zeitalter zu bringen. Aber E-Mail, so wie wir sie jetzt verwenden, so wie die meisten Leute sie verwenden, ist absolut unsicher, weil die meisten verwenden weder Verschlüsselung noch irgendeine andere Art von Krypto bei ihren Mails. Wer verwendet Kryptographie in irgendeiner Art in seinen Mails? Also nicht so wahnsinnig viele. Also ja, wie ihr vielleicht wisst oder wahrscheinlich wisst, ist, E-Mails können einfach unterwegs abgefangen, mitgelesen oder sogar verändert, manipuliert werden. Das ist kein allzu hoher Aufwand. Ich denke, das passiert andauernd, dass sowas mit Mails passiert. Und um dem entgegenzuwirken, kann man eben seine Mails verschlüsseln bzw. signieren. Verschlüsselung ist, ich mache sie unleserlich, sodass nur der Empfänger sie lesen kann und die Signatur wäre, ich mache eine Prüfsumme über diese Mail, sodass der Empfänger weiß, dass die Mail tatsächlich von mir kommt. Also er kann dann eben durch dieses Kryptoverfahren herausfinden, dass sie oder beweisen, dass sie tatsächlich von mir kommt. Ja, und primäres Ziel ist eigentlich die Gleichstellung der elektronischen Kommunikation mit der bisherigen Post, mit dem traditionellen Papierbrief, das ist so eigentlich das primäre Ziel, dass wir wegkommen von dem klassischen Papier, weil eben zurzeit unglaublich viel Briefe durch die Gegend geschickt werden, was sehr viel Kosten verursacht und auch Papier. Also ich habe hier unten auch schon geschrieben, weniger Papierverbrauch heißt Kosteneinsparung und Umweltschutz. Die meiste Post ist in Deutschland wird von Behörden verschickt oder ist überhaupt Behördenpost, also von oder an Behörden. Und wenn man das da ein bisschen reduzieren könnte, das würde schon deutlich helfen, den Papierverbrauch zu reduzieren. Ja, aber um das eben zu ermöglichen, müssen diese Teile auch rechtssicher sein. Wenn man E-Mails unterwegs abfangen und verändern kann, dann kann das natürlich nicht sein, dass da irgendeine Art von Rechtssicherheit gewährleistet ist. Und natürlich, Mail ist viel schneller als einen Brief zu schicken. Mail ist innerhalb von Sekunden beim Empfänger angekommen. Und heutzutage muss sowieso alles immer extrem schnell gehen. Dann bietet sich das an, hier eben die Mail zu verwenden. Okay. Ja, was ist jetzt DE-Mail? DE-Mail sind eigentlich mehrere Sachen. Basieren wird soll das Ganze auf dem DE-Mail-Gesetz, das noch nicht verabschiedet ist. Es gibt Gesetzentwürfe dazu. Aufgekommen ist die ganze Sache 2008. Damals hieß es noch Bürgerportalgesetz. Das war noch in der alten Legislaturperiode. Damals haben sie es noch nicht durchbekommen. Seit 2009 lief, glaube ich, 6 Monate oder so ein Test von DE-Mail. Und dieses Jahr soll das Gesetz aber noch verabschiedet werden und dann Ende dieses Jahres soll die E-Mail noch zur Verfügung stehen. Ich frage mich, ob sie das schaffen, weil ich jetzt irgendwie in den letzten Wochen nicht mehr so viel darüber gehört habe. Und das Ende des Jahres kommt jetzt auch langsam, ich meine, bis sie dann das Gesetz durchhaben, bis die Provider dann soweit sind. Aber das werden wir ja sehen. Ist auf jeden Fall geplant, noch dieses sogenannte DE-Mail-Gesetz dieses Jahr noch durchzubringen. Ja, ich habe schon die Provider erwähnt. Die Dienste von DE-Mail werden von Providern angeboten. Also auf der letzten Folie, es sind eben verschiedene Dienste. Im Wesentlichen sind es 3 bis 4, die ich jetzt dann gleich alle anspreche. Und alle diese werden von verschiedenen Providern angeboten. Provider bzw. im Gesetzentwurf werden die auch Dienstanbieter oder Diensteanbieter genannt. Und das Ganze ist kostenpflichtig, auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall kostenpflichtig sein. Preise sind jetzt noch nicht so wirklich bekannt, aber ich habe schon so Sachen von 12 Cent bis 30 Cent pro Mail gehört. Beim E-Postbrief ist das noch teurer, da ist es im Moment 55 Cent pro Mail. Allerdings, je nach Größe der Mail und je nachdem, wie sie zugestellt wird, wird es sogar noch teurer. Also der E-Postbrief ist zum Teil sogar teurer als der normale Postbrief. Ja, also diese Diensteanbieter bieten das an. Um das machen zu dürfen, müssen sie beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik eine Akkreditierung beantragen. Das heißt, das BSI überprüft dann, ob dieser Provider diese Anforderungen erfüllt. Und zwar sind es verschiedene Sachen. Da habe ich hier geschrieben, dass sie organisatorische und technische Maßnahmen nachweisen müssen, dass sie im Zugriff auf Daten durch Unberechtigte verhindern. Das heißt, von außen soll niemand drauf sehen können. Das beinhaltet dann so Sachen wie Verschlüsselung und ja eben das, was wir normal in der Computersicherheit kennen, aber auch von innen, hauptsächlich, dass nicht einzelne Mitarbeiter Zugriff auf unverschlüsselte Daten haben. Und dann müssen sie noch nachweisen, dass sie die Dienste interoperabel anbieten. Das heißt, dass es kein Problem ist, von einem Provider zum anderen zu senden. Also wenn ich jetzt bei einem Provider bin, mein Freund ist bei einem anderen, dann möchte ich dem auch Mails schicken können. Ich möchte auch, dass das funktioniert ohne irgendwelche Einschränkungen. Ja, wie das genau funktioniert, gibt es einige technische Richtlinien. Das lassen wir mal weg. Ja, bisher sind 5 Provider bekannt, die da, also die Dienste anbieten werden. SkimX, Mentana, T-Home, T-Systems und Web.de. Mentana hatte ich vor der E-Mail noch nie was von gehört. Wer kennt es? Hat es schon mal jemand gehört? Ja, die Adresse ist govmail.de. Ich nehme an, dass darüber dann die Behörden-E-Mails laufen werden, aber das kann ich nicht sicher sagen, da habe ich nichts dazu rausgefunden. Mentana ist so eine IT-Outsourcing-Firma, die sich irgendwie auf Sicherheit spezialisiert hat. Ja, GMX und Web.de ist, soweit ich weiß, in einer Gruppe. T-Home und T-Systems auch in einer Gruppe, also eigentlich nicht so eine große Vielfalt an Providern. Die Deutsche Post war mit am Anfang mit bei dem Projekt dabei, hat jetzt aber eben ihren eigenen E-Postbrief gestartet. Sie hat aber angekündigt, dass wenn die E-Mail durch ist, dass sie sich akkreditieren lassen möchten, damit sie auch die E-Mail-Provider sein können. Ich bezweifle, dass es kompatibel ist aufgrund der AGB von denen. Das kommt dann im nächsten Teil. Aber zur Kritik werde ich das noch dazu sagen. Ja, wenn ich die E-Mail nutzen möchte, brauche ich ein Benutzerkonto bei einem von diesen E-Mail-Providern. Und achso, wegen diesen 5 Providern noch. Also prinzipiell darf jeder das machen, der nachweisen kann, dass er diese Richtlinien erfüllt. Bis jetzt gibt es eben bloß die. Es gibt auch einige, die schon abgewiesen wurden. Zum Beispiel Strato war das, glaube ich, ist auch eine Tochter der Telekom. Da war die Begründung, Moment, das muss ich mal schauen, ob ich die da gleich sehe. Okay, also hier steht jetzt nicht genau, warum sie ausgeschlossen wurden. Vielleicht steht das bei dem Quellennachweis hier. Die Begründung weiß ich leider gerade nicht, warum sie abgewiesen wurden. Okay, ja, also wenn ich die E-Mail nutzen möchte, muss ich mir eben so ein Benutzerkonto bei einem dieser Provider anlegen. Und dieser Provider ist spätestens, wenn das E-Mail-Gesetz dann verabschiedet ist, oder spätestens, wenn er diese Dienste dann tatsächlich auch anbietet, verpflichtet, jeden sich zu versichern, dass jeder Benutzer, der bei ihm ein Konto hat, auch tatsächlich dieser Benutzer ist. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, das ist prinzipiell offen gelassen in dem Gesetzentwurf. Erwähnt wird, dass man das beispielsweise mit dem neuen elektronischen Personalausweis machen kann. Oder zum Beispiel per Postident-Verfahren. Kennt ihr da das Postident? Wer kennt es nicht? Also Postident ist, man bekommt irgendwie eine Art Formular von der Post, geht dann mit diesem Formular und seinem Personalausweis zu einer Postfiliale und lässt dann von den Postangestellten überprüfen, dass man tatsächlich dieser Mensch ist. Und ja, der Provider müsste dann eben der Post trauen, dass sie das richtig überprüft hat, und damit hat man sich identifiziert. Beziehungsweise auf Deutsch müsste man, glaube ich, sagen, authentisiert, im korrekten Sprachgebrauch. Ja. Obwohl, nee, Identifizierung ist richtig. So, dann gibt es jetzt diese verschiedenen Dienste. Das war bisher zu den Providern. Der wichtigste ist der Postfach- und Versanddienst. Und das ist einfach, um Nachrichten zu versenden. Das ist das, was wir uns eigentlich unter der E-Mail vorstellen, oder zumindest das, was ich mir unter der E-Mail vorstelle. Nämlich, ich kann Nachrichten verschicken, ähnlich wie E-Mail. Das ist komplett getrennt von dem normalen E-Mail-System, also keine normalen E-Mails dürfen an die E-Mail-Adressen weitergeleitet werden oder umgekehrt. Also den Providern ist es verboten, da irgendwelche Gateways anzubieten. Ja, Tobi fragt, ob das technisch ein Problem wäre, Nachrichten, also normale E-Mails an die E-Mail-Adressen zu versenden oder umgekehrt. Technisch wäre das überhaupt kein Problem, das zu realisieren. Das ist läuft sehr ähnlich wie E-Mail. Aber es ist eben verboten, explizit. Ja, es gibt verschiedene Arten, solche DE-Mails zu versenden. Da gibt es die normale DE-Mail, das ist einfach eine Mail, die eben im Gegensatz zur normalen E-Mail verschlüsselt und signiert ist. Das wird von, also statt signiert sprechen sie von integritätsgesichert. Also es wird eben sichergestellt, dass die Mail unterwegs nicht verändert werden kann, beziehungsweise dass man eine Veränderung beim Empfänger bemerken würde. Oder es gibt das die E-Mail einschreiben. Dabei bekommt eben der Versender eine Bestätigung des Eingangs. Also da gibt es auch wieder verschiedene Stufen. Ich habe hier geschrieben bei weitere Optionen persönlich. Persönlich heißt, dass der Empfänger die Mail nur lesen kann, wenn sein Anmeldeniveau hoch ist. Es gibt verschiedene Arten, sich anzumelden an diesem System. Da gibt es normale Anmeldung und Sicherheitsniveau hoch. Was genau das ist, sage ich gleich. Dann gibt es Absender bestätigt, dass es eben um ja auch wieder zusätzliche Sicherheit, da muss, das ist das Umgekehrte von persönlich, da muss der Absender eben mit diesem hohen Niveau angemeldet sein. Und dann gibt es Versand, Empfangs- und Abholbestätigung.
Also gedacht, dass es halt nicht die Sekretärin macht
in dem Fall oder so. Jürgen fragt, ob das dann so gedacht ist, dass das dann nicht die Sekretärin macht oder so. Nein, eigentlich nicht. Das ist eher dafür gedacht, dass wenn ein Angreifer ein Passwort errät oder irgendwie an ein Passwort kommt, dass er dann nicht mit deinem Account Mails verschicken kann, sondern dass es eben noch eine zusätzliche Hürde braucht. Genau. Ja, dann gibt, man kann zusätzlich noch diese Bestätigungen anfordern. Da gibt es die Versandbestätigung, die wird dann generiert, wenn ich eine Mail verschicke, dann generiert mir mein Provider diese Bestätigung, dass er sie verschickt hat. Damit kann ich sagen, ich habe die tatsächlich dem Provider übergeben zum Versand. Ja?
Wird mir dann nur eine Bestätigung ausgestellt, wo drin steht, Nico hat eine Mail verschickt um 10 Uhr? Oder steht da auch drin, was Inhalt der Mail war?
Okay, die Frage ist, ob ich nur bestätigt bekomme, Also die Frage ist, ob ich nur bestätigt bekomme, dass die Mail überhaupt verschickt wurde oder ob ich bestätigt bekomme, welchen Inhalt sie hat. Bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich den Inhalt auch mit bestätigt bekomme. Soweit ich das weiß, wird die Mail signiert zusammen mit dieser Versandbestätigung und dann an den Versender zurückgeschickt. Genauso funktioniert es mit den anderen Bestätigungen. Empfangsbestätigung heißt, die Mail ist im Postfach des Empfängers angekommen. Der Provider des Empfängers generiert dann eben so eine Empfangsbestätigung, signiert sie und schickt sie zurück an den Provider des Senders. Und bei der Abholbestätigung passiert das Gleiche. Bloß, dass die Mail im Postfach liegen muss und der User muss sich an diesem Postfach angemeldet haben. Das nennt sich dann Abholbestätigung. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist nicht per Default vorgesehen. Grund dafür ist, die Idee ist einfach, man möchte es dem User möglichst einfach machen. Das ist aber ein Kernkritikpunkt an dem System, dass die Mail eben nicht die ganze Zeit über verschlüsselt ist, sondern die Sicherheit basiert darauf, dass die einzelnen Verbindungskanäle verschlüsselt sind. Wenn wir jetzt verschiedene User haben, also wir haben jetzt zwei Leute, die miteinander kommunizieren wollen. Wir haben einmal zum Beispiel Alice. Ja, machen wir mal Alice hin. So, Alice, die möchte an Bob eine Mail senden. Okay, dann funktioniert es so. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass beide verschiedene Provider haben. Wenn beide den gleichen Provider haben, geht es vielleicht ein bisschen einfacher, aber Ja, das funktioniert dann so. Wir haben hier den Provider von Alice. So, Provider von Alice. Und hier einen anderen Provider, nämlich den von Bob. Provider von Bob. Und Alice schickt jetzt ihre Nachricht an ihren Provider. Der verschlüsselt sie an dieser Stelle hier. Also hier, sobald der sie bekommt, wird die automatisiert verschlüsselt und integritätsgesichert. Und der Provider sendet diese Mail dann an den Provider von Bob. Der entschlüsselt die, überprüft, ob diese Integritätssicherung korrekt ist und gibt die dann weiter an Bob. Und das Problem ist, nicht Alice sorgt dafür, dass die gesichert ist und verschlüsselt, sondern der Provider. Nur diese einzelnen Verbindungen sind gesichert. Wie genau das ist, das sage ich, oder wie das ungefähr funktioniert, kommt in dem späteren Teil noch. Jetzt gucke ich. Ja. Die Frage ist, ob diese Integritätssicherung, die hier passiert, nur eine reine Signatur ist oder ob das Ganze in einen Umschlag gepackt wird. Wie meinst du das mit dem Umschlag?
Ich glaube, dass zumindest auf dem Weg verschlüsselt.
Ja. Ja, das wird hier verschlüsselt und signiert. Immer. Also wird sofort bei Übergabe automatisiert verschlüsselt und signiert. Ja. Okay, Frage war, ob das bedeutet, dass zwischen Alice und ihrem Provider Manipulation möglich ist. Ja. Ja, Nico?
Du hast jetzt da drei so Teilchen angezeichnet.
Ja.
Sind das jeweils direkte Verbindungen oder geht das über indirekte Verbindungen? Zum Beispiel jetzt von Provider A zum Provider B.
Also die Frage ist, ob diese Pfeile hier direkte Verbindungen sind oder indirekte Verbindungen. Was genau verstehst du unter indirekte Verbindung? Okay, also da sind jetzt keine Server dazwischen, die irgendwie noch zusätzlich die Mails weiterschicken würden. Das ist einfach nur die normale, also ja, es sind direkte Verbindungen. Das hier ist Verbindung
direkt
von...
Direkt
im Sinne von, das geht alles über TLS, also alle diese, das zeichne ich nachher noch zusätzlich in das Bild ein. Ich möchte nur kurz mal sagen, was man mit dem Versanddienst hier machen kann. Okay, genau. Die Adressen sehen ähnlich aus wie E-Mail-Adressen. Eigentlich könnten das auch E-Mail-Adressen sein. Und zwar ist es der Vorname des Benutzers, Punkt, der Nachname des Benutzers, at dem Namen des Providers, Punkt, der E-Mail.de. Das heißt, die Provider erhalten Subdomains unter demail.de. Demail.de gehört der Bundesregierung im Moment. Man kann auch Pseudonyme sich da zusätzlich als Adressen anlegen, aber man braucht auf jeden Fall diese Vorname-Punkt-Nachname-Adresse. Wenn es da Kollision gibt, wenn Leute gleich heißen, dann wird entweder eine Zahl hinzugefügt oder, was ich auch schon gehört habe, ist, dass man seinen zweiten Vornamen oder so mit in diese Adresse nehmen kann. Das wäre dann Vorname unterstrich zweiter Vorname Punkt Nachname at provider.demail.de. Pseudonyme haben die Vorsilbe PN unterstrich, um zu erkennen, dass es sich um ein Pseudonym handelt und nicht um den Namen einer echten Person. Ansonsten sind sie gleich aufgebaut. Ja, juristische Personen erhalten Subdomains. Juristische Personen, Vereine oder Organisationen, Unternehmen können sich eben als juristische Person anmelden. Die bekommen dann so eine Subdomain und können dann innerhalb ihrer Firma oder ihres Vereins weiter Adressen verteilen. Also kann man irgendwie Vorstand at
c.de.
Ja, Vorschlag war vorstand@ccc.de-mail.de machen, genau. Schaue ich mal kurz, wie es weitergeht. Okay. Ja, noch eine Frage da? Okay, der Hauptteil der Frage ist jetzt, wie das ist, wenn jemand bei mehreren Providern angemeldet ist, oder? Ob das die gleiche...
Ja. Das ist die Frage, geht es überhaupt? Also wenn du dich im System registrierst, musst du doch einzigartig sein. Wenn du bei mehreren Providern das Account hast...
Nö, warum? Also ich denke, bin ich mir wieder nicht ganz hundertprozentig sicher, aber ich denke nicht, dass man... dass es verboten ist, sich bei mehreren Providern anzumelden. Ich denke, dass es möglich ist. Dann habe ich halt matthias.matuschek@gmx.de-mail.de oder @tsystems.de-mail.de. Dann kann ich ja beide nebeneinander haben. Das stört doch niemanden. Ach so, nee, das geht beides. Also wenn ich jetzt hier Michael Müller, ich kürze es mal ab mit m.m@a.demail.de. Wenn es jetzt hier diesen Michael Müller bei A nochmal gibt, dann kommt da halt eine 1 hinten dran. Wenn es es jetzt bei b.demail.de nochmal gibt, dann kann das da genau andersrum sein, dass der die 1 bekommt und der, das muss man halt wissen, wie das ist. Ja, ich finde das auch nicht so schön mit diesen Nummern, weil irgendwie, ja. Okay, also du meinst jetzt wie jetzt Umlaute oder Häkchen oder sowas auf Namen gehandelt werden? Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wie das ist, wenn jemand Zeichen hat, die über das normale Alphabet raus oder sogar über das englische Alphabet rausgehen. Ich weiß nicht, wie das mit Umlauten oder sowas ist, keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay. Was ich jetzt aber hier eigentlich noch sagen wollte zu dieser Verschlüsselung. Wenn wir einen normalen Brief versenden, Alice möchte hier einen normalen Brief versenden, dann, das lassen wir noch weg. Ja. Noch eine Frage, ja. Okay, die Frage ist, wie das mit den Kosten ist, wenn ich jetzt an mehrere Leute schreibe, zum Beispiel an den E-Mail-Verteiler oder an eine Liste. Soweit ich weiß, ist das noch nicht geklärt. Das ist theoretisch den Providern überlassen. Soweit ich weiß, ist auch den Providern überlassen, ob sie da eine Pauschale berechnen für die Mails oder ob sie pro Mail abrechnen. Ja, ich möchte mich da nicht festnageln, aber das ist nicht geklärt, soweit ich weiß, wie das da mit den Kosten aussieht. Ich nehme an, dass es dann so Sachen geben wird, oder dass die dann halt anbieten, so Verteiler zu machen, wo man dann vielleicht einmal ein bisschen mehr für die Mail zahlt, aber das dann dafür halt an alle geht. Könnte ich mir vorstellen. Okay, normaler Brief. Wenn Alice einen normalen Brief schreibt, nehmen wir mal an, sie unterschreibt den, dann passiert es direkt hier und nicht an dieser Stelle. Sie kann ja einfach eine Unterschrift drunter setzen Oder man kann Briefe, es gibt da verschiedene Einschreibearten bei der normalen Post, da gibt es welche, die man versiegeln muss. Und das macht aber direkt Alice, das heißt, sie hat die Kontrolle drüber, kann sie hier so ein Siegel dran machen. Dann ist es hier an dieser Stelle versiegelt. Dann geht es irgendwie zur Post, die macht dann irgendwas damit, da gibt es dann einen Briefträger und der bringt es dann Bob in den Briefkasten. Und hier ist halt das Problem, wir müssen dem Provider vertrauen, dass er das macht. Dass er das so macht, wie er das machen soll. Ja. Ja, ich muss dem Postboten auch vertrauen, das ist richtig. Der könnte den hier aufmachen, lesen oder sogar einen anderen Brief reintun und den ausliefern. Das heißt, ich muss dem genauso vertrauen, das ist richtig. Aber das hier ist digital, das machen Rechner, das geht automatisiert. Einen einzelnen Brief irgendwo rauszufinden, jetzt, weiß nicht, rauszufinden, dass jemand einen Brief verschickt, also wenn ich jetzt einen Brief nehme, irgendwo in Ulm zu einem Briefkasten gehe, den da reinschmeiße, ich denke, das ist ein ganz schöner Aufwand, da meinen Brief zu finden, abzufangen, zu lesen und zu verändern. Bei der Mail da...
Wenn der Siegel drauf ist, geht's ja nicht mehr.
Ja, wenn Siegel drauf ist, dann ist da eben noch die Hürde noch ein bisschen höher, den aufzubekommen, ohne dass man das merkt. Ja. Okay. Machen wir weiter. Ja, das war der wichtigste Dienst, der Postfach- und Versanddienst. Es gibt aber noch weitere. Den Verzeichnisdienst, der soll dann jetzt doch Ende zu Ende Verschlüsselung unterstützen. Und zwar müssen die Provider anbieten einen sogenannten Verzeichnisdienst. Das heißt, sogenannte Zertifikate. Ja, sage ich mal ganz kurz dazu, für Leute, die sich damit nicht so auskennen, Zertifikate werden hier zum Verschlüsseln und für diese Integritätssicherung verwendet. Das heißt, es gibt hier ein Zertifikat von Bob beim Provider von Bob. Mit dem wird eben diese Mail an Bob verschlüsselt, damit nur der Provider von Bob die wieder aufmachen kann und lesen kann. Und die Signatur funktioniert eben in die andere Richtung. Das Zertifikat von Alice wird verwendet, um hier die Mail zu signieren. Um hier überprüfen zu können, dass es tatsächlich mit dem Zertifikat von Alice signiert wurde. Und wie gesagt, diese Zertifikate sitzen bei den Providern. Also warum das nicht so toll ist, haben wir ja zum Teil schon gesagt oder eigentlich schon erzählt. Und um eben Ende-zu-Ende-Verschlüsselung anzuwenden, um hier sagen zu können, Alice kann ihre Nachricht an dieser Stelle selber signieren und verschlüsseln. Es bietet dir eben so einen sogenannten Verzeichnisdienst an. Das heißt, der öffentliche Teil des Zertifikats, es ist immer zwei Teile, es gibt einen öffentlichen und einen privaten Teil. Mit dem privaten Teil kann man an einen selbst verschlüsselte Nachrichten wieder entschlüsseln oder Sachen signieren. Mit dem öffentlichen Teil kann man überprüfen, ob die Mail von mir stammt oder eben an mich Mails verschlüsseln. Und damit Alice das selber machen kann, muss der Provider von Alice anbieten, dass er den öffentlichen Teil dem Provider von Bob mitteilt, damit er das überprüfen kann. Genauso in die andere Richtung, weil Alice braucht Bobs Zertifikat, um die Mail an ihn zu verschlüsseln. War das einigermaßen verständlich?
PGP kennt schon, ja.
Ja, Jürgen sagt, es war verständlich, wenn man PGP kennt, ja. Ja. Ja, die Anmerkung ist, dass der Provider von Bob sowieso den öffentlichen, dass der Provider von Bob braucht sowieso den öffentlichen Schlüssel von Alice. Ja, das ist richtig, aber die Frage ist, ob Schlüssel im Besitz vom Provider oder von Alice ist. Das ist der Unterschied. Wenn nur Alice den geheimen Schlüssel hat, dann kann sie sich sicher sein, dass niemand Sachen signiert damit oder ihre Sachen liest ohne ihr Wissen. Wenn der Provider das hat, dann kann der Provider eben für sie Sachen verschlüsseln und entschlüsseln. Und das ist eben der Unterschied, weil wir trauen ja per Default einfach mal niemandem. Und deshalb wird eben angeboten, dass der öffentliche Teil hier öffentlich gemacht wird. Ich könnte auch dir mein Zertifikat einfach geben und dann ganz normal die E-Mail verwenden, dann kannst du überprüfen, dass es von mir kommt auf herkömmlichen Weg. Ja?
Du sagst, mit den Zertifikaten kann ich jetzt verschlüsselt, also kann Alice verschlüsselt für alle Welt an Bob etwas verschicken. Gibt es gesetzliche Bestimmungen, die erzwingen, dass das Verschlüsselungsverfahren so ist, dass ein Dritter, sagen wir mal eine Behörde, den Brief nochmal aufmachen kann?
Okay, die Frage ist, ob es gesetzliche Bestimmungen gibt, dass eine Behörde oder dass die Verschlüsselung so sein muss, dass eine Behörde diese Verschlüsselung nochmal aufmachen kann. Aufmachen nicht, aber sie kann die Nachricht hier oder hier anfordern. Und die müssen es dann auch hergeben, ja?
Also Kommentar dazu, ich habe da gesetzliche Bestimmungen. Vor ein paar Jahren gab es diese Initiative, dass die Behörde darauf plädiert haben, dass sie gern diese Nachrichten abfangen wollen würden und die auch rauslesen würden. Und die Administration hat gemeint, wenn es möglich sein sollte, dann ist es das ganze Kryptografie eigentlich im Arsch, das kann man nicht brauchen.
Ja, also der Kommentar hier ist, dass eben von, ja, ich weiß nicht, von Bundesregierung war das jetzt wahrscheinlich gefordert wurde vor einigen Jahren schon, dass eben hier Hintertüren eingebaut sind, damit eben Polizei, Nachrichtendienste oder wer auch immer hier reinschauen können, aus Sicherheitsgründen. Und in dem Fall ist natürlich die ganze Krypto, die hier verwendet wird, obsolet, weil ich brauche das nicht zu verschlüsseln, wenn da sowieso Leute reinschauen können. Ja, lasse ich mal so stehen. Noch Frage irgendwie dazu, wie diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung funktioniert oder so? Okay. Ja, es gibt weitere Dienste, DE-Ident. Ich habe schon das Post-Ident erwähnt, das ist ähnlich. Gibt es verschiedene Sachen, die man sich vorstellen kann, wofür das verwendet werden kann. Zum Beispiel, wenn ich bei einem Online-Shop nachweisen muss, dass ich ein bestimmtes Alter habe. Dann kann ich meinem Provider kann ich sagen, er soll das diesem Online-Shop nachweisen. Dann schickt der Provider musste ja sowieso schon überprüfen, wer ich bin. Und in dem Zug hat er halt eben auch solche Sachen wie Alter und keine Ahnung was überprüft. Und dann schickt er diesem Online-Shop eine DE-Mail, in der steht, die Person ist tatsächlich so alt und es ist tatsächlich die Person. Oder, ja,
die
Frage. Die Frage ist, ob dafür nicht der elektronische Personalausweis genau für sowas vorgesehen war. Ja, genau das Gleiche kann man mit dem elektronischen Personalausweis auch machen. Aber ich finde es eigentlich nicht schlecht, dass es mehrere Möglichkeiten gibt. Zum Beispiel der elektronische Personalausweis, man muss diese Features da nicht nehmen. Der wird ja jetzt im November kommen.
Ich hoffe, hat jeder neue beantragt.
Einen alten meinst du? Also, in dem neuen gibt es verschiedene Features. Eben zum Beispiel, dass man sich über ein Lesegerät, das man sich kauft, identifizieren kann oder halt nachweisen kann, solche Sachen wie das Alter. Man muss diese aber nicht nutzen. Und der E-Mail-Provider kann ja auch über andere Wege sich davon überzeugen, dass man die Person ist. Das ist prinzipiell auch nicht vorgeschrieben, wie er das macht. Es muss nur bestimmten Anforderungen entsprechen. Das heißt, eben, er kann es über Post-Ident machen, wenn man den Personalausweis nicht nutzen möchte, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Oder über irgendein anderes Verfahren. Und es ist vielleicht auch bequemer, einfach eine DE-Mail zu schicken, weil man hat vielleicht nicht immer dieses Ausweislesegerät bei sich. Dann ist es vielleicht so bequemer, so sein Alter nachzuweisen. Ja, also eben die Möglichkeit, sich zu identifizieren. Auch vorstellbar, wenn man online ein Konto bei einer Bank eröffnet, dann bisher musste man eben das eben auch machen, entweder zur Bank gehen und seine Identität nachweisen oder so Sachen wie Post-Ident. Ja.
genau auf seine Frage zugeschnitten.
Okay, die Frage ist, ob irgendein Teilnehmer eine Anfrage stellen kann zu diesen Daten, also diese Daten anfordern kann, oder ob ich das als User anstoßen muss, dass meine Daten weitergegeben werden. Ist das so richtig?
Nicht als Paket, sondern vielleicht nur eine einzelne.
Ja, oder ob man nur einzelne von diesen Informationen weitergeben kann, also nicht das gesamte Paket von Name, Adresse, Alter, weiß nicht, Familienstand, sondern ob man da einzelne Daten weitergeben kann. Zu dem ersten Teil, man muss selber die Erlaubnis geben, beziehungsweise ich selber muss meinem Provider sagen, dass er diese Daten dem Online-Shop oder wem auch immer geben soll. Ob da gleich alle Daten mitgehen, das weiß ich nicht genau. Also ob da gleich alle meine Daten weitergegeben werden oder nur ein Teil, ich glaube nur ein Teil. Außer beim E-Postbrief, da kann jeder fragen. Komm ich nachher dazu. E-Postbrief. Okay, dann gibt es noch den DE-Safe. Das, ja, noch eine Frage. Wo? Was der Provider alles von mir speichert. auf jeden Fall Name und Adresse, das Alter. Mehr weiß ich nicht genau. Müsste ich nachschauen. Vielleicht sieht man das hier kurz. Wahrscheinlich, ja. Ich nehme an, Geburtsdatum. Okay, ich weiß nicht genau, was der Provider alles von mir hat, aber auf jeden Fall eben diese Sachen, Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum. Ja, der letzte Dienst, DE-Safe. Da jetzt ja alles digital erfolgen soll und elektronisch und ich keine Post mehr habe, kann ich dieses Papier nicht einfach nehmen und in Safe legen, außer ich druck's mir aus und leg's dann in Safe. Aber dann wäre diese Einsparung vom Papier ja wieder zunichte gemacht. Und deshalb muss jeder Provider einen sogenannten DE-Safe anbieten. Das ist einfach Online-Speicherplatz, in dem Daten verschlüsselt und signiert drin liegen. Das heißt, wenn die da reinkommen, werden die integritätsgesichert und verschlüsselt. Wenn ich die wieder anfordere, wird überprüft, ob die irgendwie manipuliert wurden und entschlüsselt und mir wieder gegeben. Ja? Frage, wer macht die Verschlüsselung? Der Provider macht die Verschlüsselung. Genau das gleiche wie bei der E-Mail. Allerdings weist da das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik auch darauf hin, dass wenn man da wirklich kritische Daten hat, dass man die selber verschlüsseln soll nochmal. Also man selber soll die verschlüsseln, dann an den Provider geben, der verschlüsselt sie dann nochmal und sichert sie gegen Manipulation. Ja. Genau. Frage beantwortet?
Ja, aber der zweite Verschlüsselungsschritt beim Provider ist absoluter Quatsch.
Ja, es ist einfach vorgeschrieben, dass er das macht. Ja.
Okay. Was passiert denn, wenn man diese Integritätssicherung prüft und feststellt, da ist was manipuliert worden? Was macht man denn?
Okay, die Frage ist, was passiert, wenn man diese Integritätssicherung überprüft und feststellt, da wurde was manipuliert an der Mail oder an dem im DE-Safe liegenden Dokument. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Du fragst Sachen. Ich schaue mal kurz, ob das in dem Gesetzentwurf... Also was auf jeden Fall passieren muss bei DE-Mail, bei DE-Safe jetzt nicht unbedingt, aber bei DE-Mail... Ja, bei DE-Safe auch, wird der Benutzer darüber benachrichtigt, dass das nicht passt. Übrigens kann Bob hier, also der Empfänger, kann diese Integritätsdaten, diese Metadaten mit anfordern. Also er kann selber diese Signatur auch nochmal überprüfen. Aber eben die Verschlüsselung, also die hier erstellt wurde. Jetzt schaue ich mal kurz, ob das hier auf den ersten Blick zu sehen ist. Das ist der Gesetzentwurf zu der Sache. Ist nicht so super übersichtlich. Das ist auch das erste Mal, dass ich wirklich mit einem Gesetz beschäftigt habe. Das Konto, hier ist der Postfach- und Versanddienst. Ich erinnere mich nicht daran, etwas dazu gelesen zu haben. Wahrscheinlich hat da niemand dran gedacht, dass die auch unterwegs tatsächlich manipuliert werden konnte. Also ich nehme an, dass es einfach mitgeteilt wird, dass sie verworfen wird und dass der aufgefordert wird, die nochmal zu schicken. Und im DE-Safe sind dann die Daten weg, ja, das ist... Ja, nee, weiß ich leider nicht, sorry. Wäre interessant zu wissen, aber... Okay, noch Fragen dazu? Okay. Ja, das waren die Dienste. Jetzt, wie funktioniert das eigentlich? Ich habe schon gesagt, das ist ähnlich wie Mail. Also wer Mail kennt, genau, die Sicherheit basiert eben nicht auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, sondern darauf, dass diese einzelnen Transportwege verschlüsselt sind. Dabei ist vorgeschrieben, dass alle Verbindungen verschlüsselt und gegenseitig authentisiert sind. Das heißt, was da jetzt eingesetzt wird, ist Folgendes. Damit dieser Kanal hier verschlüsselt ist, muss mindestens HTTPS verwendet werden, also HTTP über einen verschlüsselten Kanal. HTTPS. Das heißt, Alice meldet sich über ihren Browser bei ihrem Provider an, sieht da ihr Postfach ganz normal im Browser, kann da Mails versenden und lesen, eben über HTTPS, also verschlüsselt. Das ist übrigens auch das Minimum, was ein Provider anbieten muss, dass man das über ein Webinterface lesen und versenden kann. Er muss nicht anbieten, dass man das mit seinem eigenen Mail-Client verschicken oder abrufen kann. Also wenn jetzt jemand einen eigenen Mail-Client hat, Thunderbird, Mood, wie heißt das von Microsoft?
Haben wir alle vergessen.
Wissen wir nicht. Also es muss er nicht anbieten. Nein, ich sag's nicht. Okay, also der Provider muss nicht anbieten, dass man das mit seinem eigenen Client machen kann, aber ich nehme an, dass das alle machen werden, weil das wäre... Ja. Wäre schon komisch, wenn sie es nicht machen würden. Also hier entweder das oder halt, wenn er anbietet, dass man seinen eigenen Client verwenden kann, dann hier SMTP über TLS. SMTP ist ein Protokoll, um Mails zu versenden. Simple Mail Transfer Protocol ist einfach, der Versender unterhält sich mit dem sendenden Server, sagt ihm, ich möchte eine Mail an den und den schicken, folgender Inhalt, macht es mal, und das funktioniert hier eben über eine verschlüsselte Verbindung. Das heißt, der Kommunikationskanal, über den das passiert, ist verschlüsselt. Genauso hier, SMTP über TLS, von Provider zu Provider. Und zusätzlich eben diese Verschlüsselung hier mit X509 ist das, gell? X509-Zertifikate werden zur Verschlüsselung und Integritätssicherung verwendet. Also auf diesem Weg hier doppelt verschlüsselt. Und hier auch wieder HTTPS oder falls er anbietet, dass man seinen eigenen Client verwendet, IMAP über TLS, was gab es? Pop. Ich weiß nicht, ob Pop unterstützt wird, ob unterstützt werden darf, aber ich glaube schon. Ja, eigentlich schon. Man kann Pop über TLS machen. Voraussetzung ist halt, dass man einen sicheren Kommunikationskanal hat. Pop, OSCI ist, glaube ich, noch eins. Muss ich mal kurz gucken, ob das richtig heißt. OSCI ist genau das Online Services Computer Interface. Und das ist eben hier ein Protokoll, das von der öffentlichen Verwaltung verwendet wird. Das ist für die Leute, die es kennen, eigentlich, ich denke, ähnlich wie IMAP, bloß eben mit einem besonderen Augenmerk darauf, dass es sicher ist, also rechtssicher, also dass es ja eben Standards entspricht, Sicherheitsstandards entspricht. So, dann, was habe ich hier? Ja doch, Pop habe ich auch aufgeschrieben. Also wahrscheinlich geht es auch über Pop. Nutzt es noch jemand? Okay. Ja, das ist jetzt die Verschlüsselung hauptsächlich. Ich habe noch geschrieben, dass die gegenseitig authentisiert sein müssen. Wer weiß was das heißt? Also gegenseitig authentisiert heißt, wenn die beiden miteinander sprechen, dann muss sowohl der sicher sein können, dass Alice auch Alice ist, und Alice muss auch sicher sein können, dass ihr Provider auch ihr Provider ist. Das funktioniert hier eben über HTTPS, also dass Alice weiß, dass sie mit ihrem Provider spricht, ist einfach, der Provider verwendet ein Zertifikat für seinen Webserver. Das, was ihr auch jeden Tag im Internet habt, wenn ihr euch irgendwo anmeldet, dann, ja, meistens bemerkt man das nicht, weil die Browser das eben schon vorinstalliert haben. Auf jeden Fall in diese Richtung. Die andere Richtung, der Provider muss sich sicher sein, dass Alice auch Alice ist, wird dadurch sichergestellt, dass Alice ihren Benutzernamen und ihr Passwort eintippen muss. Da nur sie ihr Passwort kennt, muss es auch Alice sein. Oder eben dann die höhere Sicherheitsstufe, da kommt noch eine zweite Abfrage hinzu, zum Beispiel eine TAN oder was Ähnliches, ja? Frage ist, was ich mache, wenn mein Provider pleite. Was?
Kann ich da migrieren zu einem anderen?
Okay, die Frage ist, was ich mache, wenn mein Provider pleite geht. Ob ich dann zu einem anderen Provider migrieren kann. Du hast ja diese Nachrichten alle, kannst du dir ja runterladen. Das heißt, das ist nicht vorgeschrieben. Aber ich stelle mir das so vor, sie werden das wahrscheinlich anbieten, dass man das machen kann, dass man seine Nachrichten und seine Dokumente alle mitnimmt. Oder man muss es halt per Hand machen, alle Nachrichten runterladen, speichern, neuen Anbieter wählen, alles wieder hochladen. Ja.
Ich weiß nicht, wie die aktuelle Regelung ist, aber auf der CeBIT 2008 gab es einen Stand des Bundesinnenministeriums, in dem so etwas wie eine D-Mail oder G-Mail, das klang so ähnlich, gerade angepriesen wurde. Und eines der ganz tollen Features, was der dortige Mensch dort anpries, war, wenn Sie mal Ihren Provider wechseln, ist das alles auch viel einfacher, weil Sie haben sich ja mal komplett authentifiziert und Sie können diese ganze Authentifizierung quasi mitnehmen. Sie brauchen sich nur einmal quasi wieder authentifizieren, okay, dass Sie noch irgendwie derselbe sind. Und alles, was Sie an Daten haben, zieht einfach mit um.
Okay, also längerer Kommentar. Auf der CeBIT 2008, war das richtig? Ja, war wohl ein Stand des Innenministeriums, wo eben sowas angepriesen wurde. Damals war das ja noch nicht so weit ausgereift. Doch ich habe ja gesagt, 2008 kam das zum ersten Mal auf, diese Sache. Und da wurde wohl angepriesen, dass eines dieser Features sei, dass wenn ich mal zu einem anderen Provider wechseln möchte, dass ich alles ganz einfach mitnehmen kann. Insbesondere auch, dass ich mich schon mal identifiziert habe und es nicht nochmal neu machen muss.
Ja. Nur so, wenn man häufige Namen hat, wie Michael Müller oder so.
Ja, technisch eigentlich kein Problem, weil es gibt ja das DE-Ident. Das heißt, der Provider kann ja einfach eine DE-Mail mit DE-Ident an den neuen Provider schicken. Dann hat sich die Identifizierung da schon mal erledigt. Also ich denke technisch nicht so schwierig. Bei was war ich? Genau, bei der gegenseitigen Authentisierung. Okay, diese Richtung, Zertifikate des Webservers. Andere Richtung, Benutzername mit Passwort. Zwischen Provider und Provider, da wäre hier eben diese Authentisierung. Das funktioniert über diese X509 Zertifikate. Und diese Richtung ist wieder das gleiche wie da. Auch wieder Passwort, muss Bob eingeben, andersrum muss das Zertifikat passen. Ja, das habe ich schon erwähnt. So, dann, das war ganz am Anfang schon mal zu den Providern, dass die Provider ihre Dienste so organisieren müssen, dass niemand unberechtigtes Zugriff auf unverschlüsselte Daten hat, insbesondere auch kein einzelner Mitarbeiter in der Firma. Also die Arbeit muss so aufgeteilt werden, dass das einem einzelnen Mitarbeiter nicht möglich ist, da Sachen Schindluder zu treiben damit. Insbesondere muss auch die Verschlüsselung und Signierung automatisiert stattfinden. Also nicht, dass jemand sich das durchliest und dann das per Hand verschlüsselt. Ja. Dann gibt es eben diese verschiedenen Authentisierungsniveaus, habe ich schon gesagt, wenn man sich normal anmeldet mit seinem Benutzernamen und seinem Passwort, dann ist das dieses Authentisierungsniveau normal. Da hat man nicht alle Funktionen zur Verfügung, die man hat, wenn man sich mit diesem hohen Niveau anmeldet. Fehlende Funktionen sind dann, man kann seine Mails, die man empfangen hat, erst nach 90 Tagen löschen, wenn man sich normal anmeldet. Oder man kann Mails, die persönlich sind, das war, wo war's? Ne? Wo bin ich? Na? Hier, genau. Da habe ich geschrieben, bei weiteren Optionen persönlich. Also Mails, die persönlich sind, kann ich nur lesen, wenn ich mich mit diesem hohen Authentifizierungsniveau anmelde, und Absender bestätigt kann ich nur versenden, wenn ich mich mit diesem hohen Niveau anmelde. Hoch heißt, zusätzlich zum Passwort muss eben sogenanntes Besitz und Wissen nachgewiesen werden. Meiner Meinung nach müsste es Besitz oder Wissen heißen, aber ich glaube, es stand so da drin. Das bedeutet, ich muss nachweisen, dass ich entweder irgendwas habe, was sonst niemand hat, oder dass ich etwas weiß, was sonst niemand weiß zusätzlich. Eben, ich kann eine TAN eingeben. Beispielsweise wird mir die an mein Mobiltelefon geschickt. Also jedes Mal, wenn ich mich hoch anmelden will, bekomme ich dann eben eine SMS mit einer Nummer, die muss ich da eingeben. Oder es gibt so Hardware-Tokens, also kleine Geräte, die irgendwelche Buchstaben oder Ziffernfolgen generieren. Und der Server weiß dann eben diesen Algorithmus, kann es nachprüfen, wie auch immer, ist dieses hohe Authentisierungsniveau. Ja, Kritik, einiges haben wir schon angesprochen gehabt. Es gibt per Default keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, aus dem Grund, dass sie es möglichst einfach machen wollten, weil wenn man diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht richtig anwendet, dann ist sie auch wieder schlecht, vielleicht sogar noch schlimmer, als wenn man es gar nicht macht, weil dann ein falsches Gefühl von Sicherheit entsteht. Wenn jetzt zum Beispiel Alice nicht gut mit ihrem geheimen Teil des Schlüssels umgeht, wenn die den irgendwie, weiß nicht, halt, was? Wenn sie zum Beispiel Windows benutzt und da ganz viele Sicherheitslücken nicht durch Updates geschlossen wurden. Nee, also wenn jemand an diesen privaten Schlüssel kommt, dann ist natürlich diese ganze Manipulation und alles möglich, ohne dass es hier auf der anderen Seite jemand überhaupt merken kann. Ja, und eben...
Vor allem wird halt der Weg zwischen Alice und ihrem Computer nicht gesichert. Oder auf ihrem Computer.
Ja.
Ich meine, das Programm zeigt irgendwas an und hat das, was die Malware, die da installiert,
ja, ist. Ja. Ja, also ist die Anmerkung, dass eben der Computer des Users hier, darum muss sich eben der User selber kümmern, dass der sicher ist. Wenn der unsicher ist, dann ist da der Einstiegspunkt, der Angriffspunkt. Ja, Verschlüsselungssignierung wird durch die Provider durchgeführt. Wollen wir eigentlich nicht, weil wir wollen ja eigentlich unsere Sachen selber in der Hand haben. Dann existieren Zweifel an der Zuverlässigkeit beziehungsweise Zweifel daran, ob ich bestimmten Diensteanbietern trauen kann. Da stand hier, ja, jetzt muss ich das wieder suchen. Wo ist es? Da. Nee. Hier, Kritik an der Umsetzung. Also das ist die Wikipedia-Seite zu der E-Mail. Vielleicht könnte ich die mal noch ein bisschen erweitern. Da sind einige Sachen von dem Vortrag nicht drin, aber was interessant ist hier eben, das hatte ich vorhin schon erwähnt, dass die Strato AG hier kritisiert, wie die Provider zugelassen werden, weil sie selbst eben ausgeschlossen wurde und aber Telekom und T-Systems, die frühere Staatsbetriebe, sind daran beteiligt sein dürfen. Außerdem ist es eben fragwürdig, wie das ist, da diese ganze Sache eng mit dem mit dem Innenministerium. Ja, oder es wurde ja vom Innenministerium ausgearbeitet, da, und das gleiche Ministerium strebt eben an, diese Online-Durchsuchung einzuführen. Es ist dann halt auch fragwürdig, ob das so eine gute Idee ist, hier eben wirklich so sensible Daten, die über ein System, das angeblich so wahnsinnig sicher sein soll, eben anzubieten, dadurch, dass die dann vielleicht auf die Idee kommen, hier selber reinzuschauen. Ja. Ja. Ja, ja, das ist eben die Anmerkung. Ich kann ja nicht überprüfen, ob das sofort verschlüsselt wird. Außerdem hat der Provider ja den geheimen Schlüssel. Er kann es also jederzeit wieder aufmachen. Und wenn jetzt irgendwelche Behörden da Zugriff drauf haben und es anfordern können, dann kann es jederzeit weitergegeben werden. Außerdem gilt eine E-Mail 3 Tage nach dem Versenden als zugestellt. Das heißt, wenn ich diese Versandbestätigung habe, 3 Tage danach können irgendwelche Fristen anfangen zu laufen. Ja, auch nicht ganz so toll. Diese Daten sind an einer Stelle, nämlich bei den Providern, also gut, das wären dann 5 Stellen, aber die sind eben an einzelnen Stellen zusammengeführt. Auch Verbindungsdaten, auch Personendaten. Und wie gesagt, für gewisse Leute, zum Beispiel Behörden, also Ermittlungsbehörden, ist es ohne richterliche Anordnung einsehbar. Bezieht sich auf das Telekommunikationsgesetz. Das ist, in dem Fall ist es nicht zu vergleichen mit der Post. Wir haben das Briefgeheimnis in Deutschland. Das ist hier, also das Briefgeheimnis an sich kann nicht auf die E-Mail angewendet werden, insbesondere nicht auf den E-Postbrief. Das ist in 2 Folien, kommt es gleich nochmal. Das habe ich vorhin schon erwähnt, so ein Brief, den ich verschicke, den findet man nicht so leicht. Da muss man ungeheuren Aufwand treiben, unglaublich viele Leute haben, die nach so Post suchen, wenn sie die lesen oder manipulieren wollen. Bei Mail brauche ich bloß einen Rechner, der Zugriff auf diese Sachen hat. Das geht ganz leicht automatisch. Und eben so Sachen wie Vorratsdatenspeicherung, die ja im Moment ausgesetzt ist. Das Gesetz ist zwar durch, aber es wurde ausgesetzt aufgrund der Verfassungsbeschwerde dagegen. Wenn das doch mal wieder in Kraft treten sollte, dann ist es eben auch hier nicht ausgeschlossen, dass diese Verbindungsdaten eben Leuten zugänglich gemacht werden. Die E-Mail-Adressen sind der vorname.nachname@provider.email.de. Ich nehme mir ein Telefonbuch, nehme den Namen vorname.nachname@einen-der-5-provider.email.de und schon habe ich eine Adresse, an die ich irgendwas senden kann. Das heißt, das ist dann die Frage, wie schnell es da zu Spam kommen wird. Also wenn ich Spam verschicken würde, würde ich das so machen. Mein Spam heutzutage kommt auch nicht von den Spammern selbst, sondern die schreiben sich halt Viren, Würmer oder was auch immer, die eben fremde Rechner übernehmen und dann über... Nicht, wenn die E-Mail-Post. Ja und? Also die Anmerkung war, dass das funktioniert nicht, wenn jede E-Mail kostet. Aber das wird dann vielleicht nicht solche Ausmaße annehmen, wie das bisher mit Spam bei E-Mails ist, aber... Dann wird es halt Viren geben, denke ich, die eben Rechner übernehmen, schauen, ob da irgendwie Verbindung zu einem der E-Mail-Provider aufgebaut wird, schauen, ob sie irgendwie in diesen Account reinkommen und dann benutzen sie halt den zum Versenden. Hat noch den zusätzlichen Nachteil, dass das ja angeblich, oder dass dem mehr vertraut wird, dem System, weil eben Krypto eingesetzt wird, weil eben gesagt wird, es ist sicherer als normale E-Mail und dann nehmen mehr Leute den Spam dann auch noch ernst. Außerdem ist es nicht anonym. Ich kann einen Briefkasten haben, ohne dass bei irgendeinem Provider steht oder dass irgendein Unternehmen eben meine Daten dazu hat. Wenn ich einen Brief schreibe, schreibe ich die Adresse drauf, meistens auch den Namen, aber dazu muss dieser Name nicht bei der Post registriert sein, sondern die schauen, ob die Adresse existiert, ob das dann passt und dann kommt es auch an. Außerdem ist noch nicht geklärt, wie das mit der Beweiskraft aussieht und insbesondere ist nicht geklärt, wie das aussieht, wenn da tatsächlich Missbrauch stattfindet, wer dann die Beweislast hat. zum Beispiel beim E-Personalausweis, da ist es, glaube ich, soweit ich das mitbekommen habe, im Moment problematisch, dass die Beweislast beim Bürger, beim Benutzer des Ausweises liegt. Der E-Postbrief, ich habe schon gesagt, das ist nochmal ein Stück suspekter. Hier bin ich mir eben sicher mit diesem Briefgeheimnis. Ich weiß nicht, wie das bei der E-Mail ist. Ich vermute, dass sie da sowas Ähnliches einführen werden wie das Briefgeheimnis. Aber der E-Postbrief, im Moment, der läuft ja schon. Also die E-Mail kommt noch, E-Postbrief läuft schon. Vielleicht sage ich da noch kurz was dazu. Das ist eben von der Deutschen Post. Kostet pro Mail oder pro E-Postbrief 55 Cent. Die Deutsche Post bietet auch an, dass wenn der Empfänger keinen E-Postbrief-Account hat, dass sie diesen Brief ausdruckt und dahin bringt. Also ausdruckt, in Umschlag packt und dahin bringt. Ansonsten ist es relativ ähnlich. Also es wird auch verschlüsselt signiert und so, aber eben alles von der Post und intern. Ja, fällt aber nicht unter das Briefgeheimnis. Das heißt, wenn die es ausdrucken, die dürfen das lesen, die dürfen, ja, dieses Briefgeheimnis an sich kann eben nicht darauf angewendet werden. In der AGB steht, dass die Adressen weitergegeben werden. Also, ich kann euch zeigen, wie das genau aussieht. Und zwar gibt es hier von Gutjahr einen Blog. Hier unten ist die Adresse, das sieht man gar nicht. Hier unten steht die Adresse gutjahr.biz. In dem Blog, der hat sich zwei Anwälte genommen und sich das Kleingedruckte in den AGBs mal angeschaut. Und das war das hier, genau hier. Hier, dass eben diese Angaben von der Deutschen Post AG an andere registrierte Geschäftskunden auf Anfrage beauskunftet werden dürfen. Also das heißt, wenn ich da mich anmelde, dann kann ich da fragen, gib mir mal Adressen, dann geben die da Adressen raus. Außerdem steht drin, dass man sich nicht sicher sein kann, ob und wann Daten gelöscht werden. Also wenn ich bei der Mail auf Löschen klicke, kann es sein, dass ich die zwar nicht mehr sehe, aber dass sie da beliebig lange bleibt. Und zum Teil ist es teurer als der Papierbrief. 55 Cent pro Mail, egal ob sie ausgedruckt wird oder nicht. Aber dann entstehen zusätzliche Kosten. Zum Beispiel das Einschreiben ist teurer als das Briefeinschreiben. Das Drucken kostet ab der vierten Seite oder wenn es farbig ausgedruckt werden soll. Und das eben zum Teil teurer als der Papierbrief. Und es sind keine offenen Verfahren. Da die Post angekündigt hat, dass sie sich zum DE-Mail-Provider akkreditieren lassen möchte, müsste das eigentlich genauso funktionieren. Aber vielleicht wollen sie da auch erst umstellen, später darauf. Also im Moment weiß man eben nicht, ist das alles nicht offen oder man weiß nicht, wie sie das Ganze intern regeln. Ja, wie sieht's aus? Möchte jemand die E-Mail einsetzen? Hat sich das schon jemand überlegt? Ja, okay, also mein Vortrag hat sich jetzt hauptsächlich auf die Informationen vom Innenministerium und vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gestützt. Die haben da eben Webseiten dazu, wo Informationen dazu sind, technische Richtlinien, White Paper, Gesetzentwurf. Es gibt eine Chaos-Radio-Folge dazu. Es gibt eine Death-Radio-Folge dazu. Aber die ist ähnlich wie dieser Vortrag. Also die war vor 2 Wochen, ich habe die an diesem Vortrag aufgebaut. Ja, dann eben die Wikipedia-Artikel dazu. Okay, Anmerkung von Tobi war gerade, was war das? Schon wieder vergessen. Ah, genau. Ja, die Frage ist eigentlich gar nicht, ob wir das einsetzen wollen, sondern ob wir irgendwann das einsetzen müssen, weil niemand mehr anders mit uns kommuniziert. So sehe ich das auch. Es steht drin, dass niemand dazu gezwungen werden darf, das zu verwenden. Aber heute ist es ja schon so, dass Unternehmen ihre Steuererklärung online machen müssen oder zumindest digital. Und ich denke auch, dass es einfach kommen wird, dass man sagt, so, ja, du musst es nicht verwenden, aber du kannst nun halt das nicht machen, kannst das auch nicht machen und kannst auch kein Konto eröffnen und wie das eben so ist. Ich denke, mit der Zeit, wenn sich das durchsetzt, was wahrscheinlich kommt, wird es eben schon passieren, dass das eben so schleichend kommt, bis man es wirklich einsetzen muss, weil man gar keine andere Wahl mehr hat. Ja, was ist eure Meinung dazu? Gibt es noch irgendwelche Anmerkungen? Ja?
Also das Internet-Scanning scheint uns wirklich anzubieten. Ich habe gerade mal den ersten deiner Quellen-Links aufgerufen. Da steht, der E-Mail wird das rechtsverbindliche und vertrauliche Versenden von Dokumenten und Nachrichten über das Internet ermöglicht. Und vertraulich ist es, wie wir gesehen haben, eindeutig nicht.
Okay, also... Okay, Nico hat gerade gesagt, er hat hier diesen ersten Link gerade mal aufgerufen und da steht drin, dass die E-Mail die vertrauliche und sichere Kommunikation ermöglichen wird. Und wir haben jetzt eigentlich gesehen, wir können uns nicht so ganz sicher sein, ob das wirklich vertraulich. Ja, vertraulich ist eigentlich sogar falsch, weil eben hier der Provider Auskunft geben muss, wenn das bestimmte Leute anfragen.
Einmal der Sicherheit, die sie ihrem Bürger gegenüber Dritten, dem potenziellen Angreifer, gewähren wollen und den staatlichen Behörden, die per Definition vertrauenswürdig sind.
Okay, Tobi sagt hier, dass die staatliche Organisation oder die Regierungen generell unterschiedlicher Ansicht sind, was die Sicherheit betrifft gegenüber Angreifern von außen, also Angreifern, denen man nicht vertraut, aus dem Volk zum Beispiel oder Mitarbeiter der Unternehmen, weil man eben hier vorschreibt, das muss so und so organisiert sein, damit die Mitarbeiter keinen Zugriff drauf haben. Und auf der anderen Seite eben behördliche Einrichtungen oder Einrichtungen zum Beispiel Ermittlungs-, genau, staatliche, das war, also staatliche, auf der anderen Seite staatliche Einrichtungen, die per Default vertrauenswürdig sind, die also dann darauf Zugriff haben dürfen und müssen können. Die müssen ja drauf schauen, ob da alles in Ordnung ist, ne? Julia sagt, dass sie nicht glaubt, dass das Ganze durchkommt, weil so wie das hier aufgezogen wird, dass es dann eher einen Aufstand geben wird dagegen. Aber wie sollen wir es machen? Soll ich das Mikro durchgeben, wenn jemand was sagen will? Oder soll ich es weiter wiederholen? Oder? Ha? Mikro? Will jemand das Mikro? Leo will was sagen.
Immer wenn von Sicherheit die Rede ist, ich sollte es.
Okay, Jürgen sagt immer, wenn von Sicherheit die Rede ist, muss man sich fragen, wer muss eigentlich wem vertrauen? Ja, ist eben genau das. Man sagt uns, wir sollen dem System vertrauen, weil das ist ja besser als bisher. Andererseits ist halt die Frage, ob uns dann vertraut wird, weil es gibt ja dann wieder so Hintertüren, dass Behörden drauf schauen dürfen. Ja, Leo? Ja, die Frage ist, wie die Preise dafür gerechtfertigt werden. Das immerhin sind 12 Cent mehr als wenn ich gar nichts dafür zahle. Also meiste Mail-Kommunikation, die meisten Leute sind, denke ich mal, bei kostenlosen E-Mail-Diensten angemeldet. Ja, es ist einfach so, sie dürfen dann für Geld verlangen und ich weiß nicht genau, muss ich mich sagen, habe ich mich auch nicht so genau damit beschäftigt, warum die jetzt kosten, aber ja. Ja? Okay, Leo sagt, dass vielleicht wäre das eine Alternative gewesen, also jetzt ist es eigentlich schon zu spät dafür, aber vielleicht wäre das eine Alternative gewesen, das doch den einzelnen Bürgern eben zu übergeben, diese eigentlich ist es die Verantwortung dafür, nämlich indem man denen Software zur Verfügung stellt, die das eben dann übernimmt oder die ja, vom Staat ausgegeben ist, aber das ist dann halt auch wieder fraglich. Software ist nicht auf jedem System einsatzfähig. Ja. Ein Moment kurz. Nico hat gerade schon noch angemerkt, dass das das eigentlich schon gibt. Was hast du da gemeint?
Also, das BSI ist ja seit...
Ich gebe dir mal das hier. Ist das okay?
Also unser BSI, das Bundesministerium für Sicherheit in der Informationstechnik, das Matto vorhin schon erwähnte, ist eigentlich seit Jahren dabei, relativ gute Dinge zu tun. Also ich hatte das Vergnügen, die beim Linux-Tag ab und zu treffen und mir das anzuschauen, und die haben natürlich auch sehr informative Webseiten. Und ich weiß jetzt nicht, ob es die CD noch gibt. Ich habe gerade mal geschaut, habe es auf die Schnelle nicht gefunden. Es gab von denen jedenfalls mal eine CD mit so einem Softwarepaket, alles, was man so brauchen kann und einigermaßen gut. Und die setzen sich auch dafür ein, dass freie Software benutzt wird oder dass funktionierende Sicherheitslösungen benutzt werden. Also man müsste eigentlich nur auf deren Webseite gehen, sich anschauen, was ist gut, das Grundschutzhandbuch lesen und dann ja das umsetzen, was die so sagen. Und das, was die zu DE-Mail zu sagen haben, das ist jetzt halt neu und das ist vielleicht nicht ganz so toll, aber es kommt ja nicht von Ihnen. Das kommt ja nicht nur von Ihnen.
Ja, ich habe auch gerade noch mal geschaut, ob ich da was dazu finde.
BSI hat auch mal UPG gepusht. Und macht
Sinn. Ja, Jürgen sagt gerade, BSI also hat auch mal GNU-PG gepusht. GNU-PG ist eben freie Software, die Verschlüsselung realisiert. Ähnliches Konzept. Okay, Tobi, du wolltest noch was sagen. Ich kann es gleich geben hier. Willst du nicht? Ich kann es auch wiederholen.
Also ich bin mal jetzt ganz provokativ und stelle mal in den Raum, ist offene Software überhaupt sicher? Man könnte so argumentieren, dass offene Software eigentlich selbst ein Gefahrenpotenzial bietet, weil da kann ja jeder im Prinzip was reinsetzen. Und man könnte argumentieren, also nur Software, die zertifiziert ist vom Staat zum Beispiel, kann überhaupt solche Sicherheitsansprüche überhaupt gewähren.
Okay, will jemand was dazu sagen? Also meine Meinung ist, die Erfahrung zeigt, dass das eben keine gute Idee ist, nicht freie Sachen einzusetzen bei so sicherheitsrelevanten Sachen. Freie Algorithmen, offene Algorithmen, da haben eben schon viele Leute drauf geschaut, die haben sich da Sachen überlegt, die haben darüber nachgedacht. Viel mehr Leute, als es jetzt in einem geschlossenen System möglich ist. Natürlich kommt es auf den einzelnen Fall drauf an, aber im Allgemeinen kann man sagen, wenn es offen ist, haben zumindest die Leute Möglichkeit drauf zu schauen. Und eben diese Security by Obscurity ist schon so oft schief gegangen. Siehe RFID-Tags, whatever, ja.
Also ich stimme dir damit zu, ja. Aber wichtig ist hier vielleicht nicht mal das, was ist, sondern wichtig ist, was du der großen Masse vermittelst, was die Masse glaubt.
Okay, Tobi sagt, das stimmt mir zu, aber wichtig ist vielleicht, was hier eben den Leuten, was der Masse vermittelt wird, was die dann glauben. Ja, stimmt, kann man vielleicht sagen. Zu der Zertifizierung wollte ich noch sagen, also du hast gemeint, dass man vielleicht Software einsetzen sollte, die vom Staat zertifiziert ist, dass sie das tut, dass man der vertrauen kann. Das ist eigentlich kein Widerspruch zu offener Software. Man kann offene Software verwenden, die dann zertifiziert wird. Das ist schon denkbar. Ja, also, willst du das haben? Ja, für die Kamera reicht es halt nicht. Man hört es auf dem. Willst du? Muss nicht.
Ich habe halt gedacht, wenn wir dieses Schema betrachten, dann was stört denn Bob, diese ganzen Zertifikate von Alice direkt von diesen Verzeichnisdiensten zu holen? Wozu braucht man diese Zwischenpunkte von P1 und PB? Also eigentlich, so viel ich das in Erinnerung habe, existieren diese Verzeichnisse mit diesen ganzen Zertifikaten. Und das ist ja unparteiisch und keine Regierung ist im Spiel. Du registrierst dein Zertifikat, dein Public Key, dein Private Key und dann läuft es damit. Und wenn es nicht unbedingt kostenpflichtig sein sollte, dann generierst du eigenen Zertifikat und händigst persönlich den Herr Bob und dann ist es die Sache auch gegessen.
Ja, aber das gibt's ja und das machen Leute nicht. Ja, das machen Leute nicht, das ist das Problem. Ich weiß nicht, ich habe leider, weiß jemand zufällig Zahlen, wie das mit der Kommunikation ist, wie viel unverschlüsselt ist, wie viel... ja, auf dem Ulmer Jabber-Server von jabber.ulm.ccc.de, da waren vorhin, als ich online war, waren 2 Leute über eine verschlüsselte Verbindung online und 20 über eine über unverschlüsselte Verbindung. Da ja, sieht man schon den Trend. Moment,
28:4.
Also Nico sagt gerade, im Moment sind 28 Leute angemeldet an dem Server, 4 davon verschlüsselt. Klar, das gibt's alles. Es gibt E-Mail-Provider, die das anbieten. So bin ich überhaupt zur Verschlüsselung gekommen. Ich habe einen Mail-Provider gefunden, der das für mich macht. Der hat eben dann auf dem Server GNU-PG laufen, macht für mich diese Verschlüsselung, hat auch meinen Schlüssel für mich online. Das wäre dann wieder die E-Mail-Sache, was ja nicht so toll ist, weil wir wollen ja eigentlich selber bestimmen, was mit diesem Schlüssel passiert und selber darum kümmern. Aber es macht ja niemand. Ne? Also klar, das könnte funktionieren. Alice kann Bob ihr Zertifikat geben, damit er das überprüfen kann und andersrum. Würde schon gehen, ja?
Frage, also was ist jetzt das Fazit? Du hast schon am Anfang ganz toll diese Motivation herausgestellt, mit Ressourcen sparen, die Umwelt schon, der halt weniger Bietkosten unterwegs ist und das elektronisch abgewickelt wird. Und dann diese ganzen Kritikpunkte aufgezählt. Frage, ist das jetzt einfach nur schlecht implementiert? Könnte man, wenn man sagt, okay, die Idee ist eigentlich gut, wir implementieren das jetzt mal entscheidend, oder ist halt die Idee schon so kaputt, weil grundsätzlich der Benutzer, also entweder muss der Benutzer sich selber um seinen Schlüssel kümmern, dann müssen wir aber damit rechnen, dass einige Benutzer damit vielleicht unverantwortlich umgehen, oder das macht halt der Provider und dann muss man dem Provider vertrauen, das war wieder ein Problem.
Ja, also die Frage ist, was jetzt eigentlich das Fazit von der ganzen Sache ist, weil ich hatte ja am Anfang die Ziele aufgelistet, warum wollen wir überhaupt was verändern? Und auf der anderen Seite die ganzen Kritikpunkte, wie das eben gemacht wird, das ist eben eine unglaublich schwierige Frage. Ich finde, zum Teil ist es denen gelungen, die Ziele zu erreichen. Nämlich der wichtigste Punkt war diese Gleichstellung der elektronischen Kommunikation mit dem normalen Papierbrief. Was zum Teil gelungen ist, nämlich ich muss auch heute schon dem Briefträger und der Post vertrauen, dass sie nichts Böses mit meinen Sachen machen. Und irgendwie das Gleiche ist bei DE-Mail auch der Fall. Es ist jetzt halt irgendwie bloß technisch so umgesetzt, dass es ist jetzt halt bloß digital. Das Problem ist eben, man kann das Ganze automatisiert dann machen, habe ich ja alles schon gesagt, und es ist eben so, es geht sicherer. Es ist nur unglaublich schwierig, das Leuten zu vermitteln. Ja, oder was meint ihr, ist das System an sich eigentlich kaputt? Ja.
Also ich bin ein passionierter Briefschreiber und muss klipp und klar deutlich sagen, man hat in Ostdeutschland gesehen, wie die Briefe aufgemacht worden sind. Das heißt also mit anderen Worten, 64 Stundenkilometer durch die Vorsortiermaschine und von daher hast du keinen Zugriff auf den einzelnen Brief, wenn du den ganz normal schickst. Das heißt, wenn Vertrauen aufgebaut werden sollte, sollte von denen Vertrauen aufgebaut werden, die die meisten Briefe verschicken, sprich die öffentlichen Stellen. Also der Endverbraucher ist immer noch besser dran, wenn er den ganz normalen Postbrief schreibt, wenn er irgendwas verschickt, was einem wirklich wichtig ist. Und bei mir ist das wirklich so, ich habe also alles, was mir wichtig ist, schreibe ich auf keinen Fall mit E-Mail. Denn das Tunneling würde bei mir nur bedeuten, dass ich an meinem Terminal anfange zu tunneln, bis dorthin, wo es ankommen muss. Und entweder funktioniert das oder nicht. Das ist meine Meinung. Achso, und das Zweite, was ich noch sagen wollte, vor 4 Wochen habe ich eine Reklame gekriegt für den Postbrief. Ich habe das intensiv Satz für Satz durchgelesen und habe es lächelnd in den Schredder gegeben, weil ich vor 40 Jahren meinen ersten Telebrief geschickt habe und habe mir gedacht, hervorragend, und ich habe mir auch aufgehoben, da ist also oben die Postmarke drin, da ist alles drin, da ist alles öffentlich lesbar. Es war nämlich so, dass die ersten Faxe, nachdem also Siemens noch lange nicht verkauft hatte, hatten die Chinesen schon Faxe und haben also bei der Bundeswehr über die G3 Maschinen vollkommen klar und deutlich chinesische Zeitungen lesen können. Der Punkt ist einfach derjenige, es sind nie G4-Maschinen wirklich entwickelt worden. Und das waren sichere Faxmaschinen. Das heißt, von Gesetzgeberseite her möchte man seit 40 Jahren keine Sicherheit für den Endverbraucher.
Ja, ich wiederhole das jetzt nochmal, oder ich sage jetzt nochmal das Letzte kurz für die Kamera, dass es eben so ist, man möchte von oben, von behördlicher Sicht eben keine Sicherheit für die Endverbraucher, sondern man möchte Sicherheit für die Leute, die von oben drauf schauen, die Behörden, wie auch immer. Ja genau, die Leute, die in Machtpositionen sind, für die möchte man das sicher machen, nicht für die Leute, die unten sitzen. Ich glaube, wir lassen es jetzt mal mit der Aufnahme, oder? Wir können noch ein bisschen drüber reden. Das heißt, ich danke euch auf jeden Fall mal fürs Zuhören, auch für Leute, die den Film sich vielleicht anschauen. Vielleicht können wir jetzt noch ein bisschen so drüber reden. Dankeschön.